Ich wünsche mir, dass es noch mehr lebendige Gemeinden gibt. Unsere Stadt hat über 600.000 Einwohner und da werden ganz viele Gemeinden gebraucht. Und es gibt nicht so viele lebendige Gemeinden. Das ist so ein tiefer Wunsch und Gebet von mir.
Wunderbar. Jetzt habe ich schon gehört, dass deine, sag mal, aktive Pastorenzeit sich irgendwann regelplanmäßig so dem seligen Ende nähert.
Genau. Dem seligen Ende,
hast, ja, gut. Annika, hast du ihm schon...
Sie heißt Anne-Kathrin.
Anne-Kathrin, hast du ihm schon ein schönes Hobby ausgesucht?
Im August kommt unser viertes Enkelkind und die wohnen nicht so nah bei uns und von daher werde ich, glaube ich, gerne zu Enkelkindern reisen.
Wunderbar. Gunther, was wünschst du dir für unsere Gemeinde?
Für euch hier?
Ja.
Leben. Richtig geistliches Leben. Und das, was wir hier gerade gesungen haben, das sind ja ganz schön anspruchsvolle Lieder, wenn man da mal guckt, was da in diesem Text stand. Vom Feuer, von Awakening heißt auf Englisch Erweckung. Und das sind Dinge, die wünsche ich euch, die wünsche ich auch uns, dass wir wirklich so eine Flamme sind, die hell brennt, sodass andere drumherum das auch spüren, dass man hier spürt, in diesem Raum, immer stärker vielleicht, es gibt Gott. Dass wenn jemand reinkommt, dass er merkt, auch rein atmosphärisch, es gibt Gott und Gott ist da und er ist hier und wohnt an diesem Ort unter euch, in eurer Gemeinschaft.
Wie ich vorhin auch gehört habe, bleibt uns ja in der Region erhalten. Entweder Witten, Dortmund oder auf jeden Fall werdet ihr hier weiter bei uns leben in der Region und hier auch weiter mitwirken, denke ich mal, in irgendeiner Form. Ich denke mal, da wird man nicht im Garten hocken und sagen, macht ihr mal, sondern wie ich es einschätze.
Also wir haben beide gesagt, also Anne-Kathrin kommt geht Ende des Jahres in den Ruhestand. Und wir haben Gott gesagt, wir sind offen für eine neue Berufung. Und wir sind sogar offen, auch woanders hinzugehen. Die Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal menschlich gesehen, ist relativ hoch, dass wir in der Gegend bleiben. Aber wir wollen auch erstmal so einen Sabbat machen. Also ich werde am 17. Juni hier verabschiedet, das ist in 4 Wochen. Und dann werde ich erstmal nichts machen, also nicht predigen, keine Seelsorge, gar nichts, sondern Sabbat. Und nach dieser Zeit wollen wir ganz neu fragen, Herr, was hast du für uns? Und können uns das auch gut hier in Dortmund vorstellen. Aber wir wollen es letztlich offen lassen.
Ja. Am 21. Juni dann haben wir hier den Ausflug des Seniorenkreises.
Nee.
Schauen wir mal. Nee. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir werden gleich noch mehr hören zu Pfingsten und sind sehr gespannt über die Predigt des zum Losenwort auch zufälligerweise und bin sehr gespannt. Herzlichen Dank.
Gerne.
So, dann habe ich, wo ist der Daniel Hamacher? Komm zu mir. Du hast mir das Wort gebeten, uns noch ein Projekt vorzustellen. Jo, haus raus.
Stage is yours. Ja, erstmal morgen zusammen, ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich fühle die Kraft des Heiligen Geistes von oben bis unten. Das ist der Wahnsinn. Also so sollte es eigentlich immer sein. Sind gute Freunde von mir, beziehungsweise eine gute Freundin. In meinem alten Leben war ich ja mal Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger. Ich bin ja mittlerweile in der Karriere leider ein bisschen aufgestiegen. Und da habe ich die Judith Vetter kennengelernt. Judith Vetter ist eine super tolle Frau und Schwester und Freundin mittlerweile, die ich sehr, sehr lieb habe und die ich bezeichnen würde als Hardcore Globetrotter, also anders kann man das nicht nennen. Irgendwie ist die kaum in Deutschland, die war mal hier, mal da, ist ständig auf Achse. Und während dieser ganzen Reisen ist sie mal in Ghana gelandet. Und in Ghana, da gab's den Louis. Und der Louis ist jetzt ihr Verlobter. Und der Louis ist auch ein ziemlich cooler Typ, weil der Louis hat eine riesengroße Arbeit für Kinder gegründet, die auf der Straße leben. Der hat jetzt mittlerweile eine Schule und der ist da sozusagen der Direktor in Ghana. Und die Judith, die hilft ihm so ein bisschen, die ist da auch Feuer und Flamme für. Ja, und die zwei, die verbindet ein bisschen mehr, die sind nämlich jetzt verlobt. Das heißt, es geht weiter, der Next Step ist da. Und ich freue mich einfach riesig, dass die beiden heute hier sind und die werden so ein bisschen unten im Café Q vorstellen, was da halt so deren Arbeit ist. Und wer Interesse hat, der kann einfach mal runtergehen, kann sich das alles anhören, kann sich das alles angucken. Und Louis, you are welcome and I'm very proud to see you and to have you here in Germany. I've never seen you before, but I love you, brother.
Ja, wir wollen jetzt noch ein Lied gemeinsam singen, das eigentlich bei keinem Pfingstsonntag fehlen darf. O komm, du Geist der Wahrheit. Und damit wir alle Strophen auch heute singen, haben wir das geteilt. Und jetzt die ersten beiden Strophen und dann später die anderen drei. Wir gehen nochmal kurz durch die Informationen zu den nächsten Wochen. Einmal nochmal hier, nochmal Einladung zum Mittagessen. Habe ich nochmal hier stehen. Also man kann sich oft genug sagen, bleibt bitte zurück und lasst uns Pfingsten noch gemeinsam feiern über Mittag. Hinweisen möchte ich, wenn wir den Zettel mal kurz Hand nehmen, auf die Sondergemeindeversammlung am 27. Da muss hier eine Entscheidung getroffen werden wegen der Reparatur im Hause. Und dann auch das Tauf- und Gemeindeseminar Anfang Juni möchte ich darauf hinweisen und da herzlich zu einladen. Und ja, ich freue mich, wenn es wieder Taufen gibt bei uns, weil das ist immer eine gesegnete Zeit. Und Sonntag, 3. Juni, Crossover lädt die ganze Gemeinde zum Eat and Worship. Also hier auch Mittagsbuffet, Lobpreiszeit. Ja, und die anderen Termine schaut bitte an. Dann möchte ich aus Apostelgeschichte 2 zum Pfingstwunder das nochmal in Auszügen vorlesen. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen, in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren alle gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Ich lese weiter ab Vers 14. Da trat Petrus auf mit den 11 und erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst mein Wort zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist doch erst um die dritte Stunde am Tage, sondern das ist, was durch die Propheten Joel gesagt worden ist. Und es soll geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen, eure Jünglinge sollen Gesichter sehen und die Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Sie sollen Sonne in Finsternis und Mond in Blut verwandelt werden, ehe der große Tag der Offenbarung des Herrn kommt. Wir wollen auf diesen Bibeltext antworten, dem Glaubensbekenntnis, und dazu bitte ich, aufzustehen. Cedric, alles gut? Wer kann es auswendig? Markus, komm. Was ich ja.
Wir sind beim Apostolischen, oder? Wunderbar. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen von dem Jungfrauengeist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Bleiben zum Fürbittegebet stehen. Lieber Jesus, wir wollen dich auch bitten für alle die, die auf der Welt Verfolgung leiden, die um deines Willen im Knast landen, die um deines Willen um ihr Leben bangen, die Mobbing und Terror erfahren, weil sie dich bekennen und dir treu sind und das auch bekennen. Wir wollen auch an die denken, die krank sind, die auch zu unserer Gemeinde gehören, die nicht kommen können, weil sie vielleicht gebrechlich sind, weil sie in Altenheimen sind oder krank zu Hause. Oder auch im Urlaub oder geschäftlich weg oder bei den Enkeln oder wo auch immer. Sei du bei ihnen allen, gleich uns hier. Wir wollen dich bitten für unsere Kindergruppen, die im Haus sich ertagen, dass du auch die Mitarbeiter segnest und bevollmächtigst, dass du ja, ihnen bei ihnen bist und ihnen Weisheit schenkst, auf die Kinder einzugehen, ihre Fragen zu erkennen und auch richtig zu beantworten. Sei du bei allen Gemeinden hier in der Stadt, wo dein Wort verkündigt wird, dass du deinen Geist auch dort ausgießt und viel, viel Segen schenkst. Und überall da, wo in der Not in der Welt ist, wo Naturkatastrophen sind, Hitze, Dürre, Krieg, Terror, erbarme du dich über diese geschundene Welt und setzt du ein Zeichen, dass du immer wieder Leute berufst, die aufstehen, dich bekennen, die du gebrauchst und die sich auch von dir gebrauchen lassen. Danke jetzt, dass du mitten unter uns bist und wir versammeln uns für dir, wir strecken uns nach dir aus, du unser König. Von dir erwarten wir alles, von dir ja, wünschen wir uns vieles. Wir wünschen uns, dass du uns erreichst, dass du uns wachsen lässt, dass du an uns arbeitest, dass du uns weiterbringst. Danke, dass du uns immer wieder neue Gaben erwächst, ob wir jung oder alt sind, ob vielleicht neue Gaben in anderen Lebensphasen. Und ich bitte, dass du unter und Ann-Kathrin Stein segnest in ihrem neuen Lebensabschnitt, auf den sie sich schon freuen, dass du ihr noch dort die Hände neu füllst, sie neu ausstattest und neu aussendest, dass auch diese Jahre für sie wirklich eine goldene Zeit sind und sie glücklich damit sind. Amen. Wir nehmen wieder Platz und O komm, du Geist der Wahrheit, Teil 2. und dabei sagen wir die Kollekte ein für die Gelange unserer Gemeinde.
Ist ja ganz klar, dass ich an Pfingsten nicht über Ostern predige, sondern über den Heiligen Geist. Aber eine kleine Vorbemerkung dazu. Ich setze einige Grundkenntnisse über den Heiligen Geist heute voraus. Ich setze voraus, dass jemand weiß, was ist das überhaupt, Heiliger Geist? Kann man ja mal drüber nachdenken. Und ich setze auch voraus, dass jemand weiß, wie bekomme ich den Heiligen Geist, beziehungsweise ich setze die Erfahrung, dass einer den Heiligen Geist bekommen hat, voraus. Und möchte all denen sagen, die vielleicht da unsicher sind und die sich da nicht so auskennen oder sagen, weiß ich gar nicht, ob ich den jetzt bekommen habe oder nicht. Ich möchte euch ermutigen, die Predigt zum Anlass zu nehmen, euch mit dem Thema Heiliger Geist ein bisschen näher zu beschäftigen. Okay, ich hoffe, ich darf das so machen heute Morgen. In dem sogenannten Losungsbuch, das viele kennen dürften, steht jedes Jahr über dem Pfingstsonntag ein Vers, den wir heute Morgen auch schon gehört haben, aus Zacharia 4, Vers 6. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Ich habe gedacht, jedes Jahr steht das immer wieder oben drüber und steht aber nicht als Predigtext da. Da predigst du jetzt mal drüber. Das guckst du dir mal näher an. Ich glaube nämlich, das ist ein wichtiges Wort über den Heiligen Geist. Da wird nämlich gesagt, die eigentlich wichtigen Dinge passieren nicht durch menschliche Kraft, sondern durch Gottes Geist. Die Frage ist, was heißt das? Man könnte sich ja so vorstellen, dass Gott im Himmel ist und wir als Christen haben einen Auftrag gekriegt, sind hier auf der Erde Und wir handeln sozusagen stellvertretend für Christus. Und wir bauen hier Gemeinde und so weiter. Ist das richtig? Nicht ganz. Nicht ganz. Dieses Wort heißt was anderes. Der Heilige Geist ist nämlich hier. Das heißt, Gott ist hier. Gott ist unter uns und in uns. Und es ist ein anderes Bewusstsein, ob ich denke, ja, Gott ist da oben und ich handle jetzt als Christ auch und mache mir Gedanken und bin kreativ und so weiter. Oder ob ich weiß, er ist in mir. Und durch mich und durch uns handelt er. Und ich stelle mich zur Verfügung sozusagen, aber es ist sein Handeln. Das ist ein Unterschied, oder? Okay, um das Bibelwort ein bisschen besser verstehen zu können, lade ich euch jetzt ein, ich hoffe, das gelingt, mit mir etwas ausführlicher in die Situation euch hineinzuversetzen, in die dieses Wort hineingesagt worden ist. Also, da war ein großer Teil des Volkes von Juda seit 70 Jahren im Exil in Babylon gewesen. Und sie hatten lange darum gebetet, wieder in ihre Heimat in Palästina zurückkehren zu dürfen. Aber nun war die Großmacht der Babylonier von den Persern abgelöst worden. Und diese hatten eine ganz andere Politik. Die ließen nämlich den kleinen Volksstämmen, die sie erobert haben, möglichst viel Eigenständigkeit in ihrer Religion und auch in ihrer Verwaltung. Und dafür erwarteten sie dann Loyalität. Und so kam es, dass dann die Gebete der Judäer erhört wurden. Sie bekamen nämlich vom Perserkönig Kyros die Erlaubnis, nun nach Jerusalem zurückzukehren, dort ihren Tempel wieder aufzubauen und ihre Religion zu leben. Und ein Nachkomme des judäischen Königshauses mit dem Namen Zerubbabel hieß er, der sollte mit ihnen dorthin ziehen und ihr Führer sein und er sollte dann auch die persische Provinz Judäa verwalten. Und man kann sich vorstellen, was die gejubelt haben, dass die sagen, boah, nach 70 Jahren dürfen die nachfolgenden Generationen endlich wieder unser Heiligtum aufbauen, wo doch Gott wohnt, nach ihrer Vorstellung und Lehre. Und sie durften in die Heimat zurück und so weiter. Okay, die Freude war groß. Und so zog eine judäische Sippe nach der anderen nun von Babylon zurück in ihre alte Heimat. Und mit einem der ersten Treks reiste dieser Mensch Zerubbabel. Und als sie in Jerusalem ankamen, da waren sie erstmal entsetzt. Denn die Stadt bestand fast nur aus Trümmern. Und gleichzeitig hatten sich alle möglichen Beduinenstämme in dieser Gegend angesiedelt und sich vermischt und so weiter. Später wurden die übrigens Samaritaner genannt. Diese Stämme bekämpften sich gegenseitig. Es herrschten raue Sitten, es herrschte das Recht des Stärkeren, denn die persische Provinzregierung war schwach. So, und nun kommt plötzlich ein Zerubbabel daher und behauptet, zeigt da so ein Papier vor und behauptet, also die Schriftrolle damals, und behauptet, der neue Provinzgouverneur zu sein. Und ein Volk, das 70 Jahre vorher die Gegend verlassen hatte, soll nun wieder hier alles bestimmen. Das ist doch klar, dass die Einheimischen alles andere als begeistert sind. Okay, ich komme gleich wieder zum Thema, aber ich habe gedacht, diese Geschichte, die hilft zu verstehen. Die zurückgekehrten Judäer bauten zunächst einen professorischen Altar und lobten Gott, danken Gott, begehen das Lobhüttenfest, begehen einen feierlichen Gottesdienst und versuchen, ihren Schock zu überwinden und Kraft und Ermutigung von Gott zu bekommen. So, und dann beginnen sie zunächst ihren Tempel wieder aufzubauen. Und man kann sich vorstellen, dass das der einheimischen Bevölkerung ganz und gar nicht gefallen hat. Und sie machen dann aber den Vorschlag, lass uns einen Kompromiss machen, wir bauen ein gemeinsames Heiligtum, das für uns alle offen ist. Aber da dies einer Religionsvermischung gleichgekommen wäre, lassen sich die Judäer nicht darauf ein. Und darauf versuchen die Einheimischen mit allen Mitteln, den Tempelbau zu verhindern. Und ständig gibt es Sabotage am Bau und Überfälle auf die Bauleute und Tote und Verletzte. Und die Bauleute wissen nicht, ob sie zuerst das Schwert oder zuerst die Maurerkelle in die Hand nehmen sollen. Und außerdem gibt es Schwierigkeiten mit der Materialbeschaffung, denn es gibt ja im Lande keine Infrastruktur mehr. Und hinzu kommt ein weiteres entscheidendes Hindernis. Ein neuer persischer König kommt an die Macht. Und er weiß um die Garantien nicht, die sein Vorgänger Kyros den Judäern einige Jahre vorher gegeben hatte. Und die Einheimischen in Jerusalem, die nutzen das aus und die beschweren sich massiv bei diesem neuen König. Und der schickt Soldaten und veranlasst mit Waffengewalt, dass der Tempelbau eingestellt wird. 13 Jahre lang. Was für eine Enttäuschung. Die haben doch Verheißungen Gottes bekommen. Die haben doch einen Auftrag bekommen. Wenn man einen Auftrag von Gott bekommt, heißt das nicht, dass danach alles glatt geht. Bei ihnen ging das gar nicht glatt. Gott hatte ihnen doch durch seine Propheten Jesaja, Hesekiel und viele andere prophezeit, dass sie in ihr Land zurückkehren würden. Und dieses Wunder war geschehen und nun hatten sie nichts als Schwierigkeiten und Not und Baustopp. Also kein Tempel. Aus der Traum. Die harte Wirklichkeit war eben anders als so ein paar fromme Gedanken, oder? So, und in diese Situation hinein redet Gott durch die Propheten Haggai und Zacharia zum Volk und zu ihrem Gouverneur Zerubbabel. Und in dieser Situation taucht dann unser berühmtes Wort auf vom Heiligen Geist, das über diesem Pfingsttag steht. Und ich lese dieses Wort mal im Zusammenhang. Das ist das Wort des Herrn an Zerubbabel. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Wer bist du, du großer Berg? Vor Zerubbabel werde zur Ebene. Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird, Glück zu, Glück zu. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, die Hände Zerubbabels haben dies Haus gegründet, seine Hände sollen es auch vollenden, damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat, spricht Zacharia. Denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubbabels Hand. Gott kennt die Situation. Gott sieht die Schwierigkeiten. Gott sieht den Baustopp. Er sieht diesen schier unüberwindlichen Berg von Problemen, der vor diesem Zerubbabel steht. Und er sagt, wer bist du, großer Berg, vor Zerubbabel werde zur Ebene. Und er verheißt, dass dieser Mann mit seinen Leuten den Tempelbau vollenden wird. Und weil das nach 13 Jahren Stillstand so unglaublich klingt, wiederholt er seine Botschaft dreimal, als wollte er sagen, nun glaub doch endlich. Vielleicht kannst du es nochmal einblenden, diesen längeren Text. Da heißt es nämlich, er, Zerubbabel, wird hervorholen den Schlussstein. Und dann nochmal, die Hände Zerubbabels haben dieses Haus gegründet, Vers 9, und seine Hände sollen es auch vollenden. Und dann im letzten Vers, denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Zerubbabels Hand. Dreimal wird das gesagt. Warum? Ja, weil die Leute so enttäuscht waren. Kennt ihr das? Dass man geglaubt hat, dass man sich verlassen hat auf Gott und dass man dann eine ganz tiefe Enttäuschung erlebt und es klappt nichts und man fängt an zu zweifeln. Und deswegen wird es ihnen gesagt, hier, nein, es wird passieren. Auch die Zweifler werden nicht verurteilt. Es wird auch nicht ihr geringer Glaube kritisiert. Es wird einfach gesagt, sie werden sich auch freuen. Denn Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und er hat die Situation voll im Griff. Er selbst wird handeln, denn, jetzt nochmal dieser Hauptvers, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Heißt also, das Ganze nach diesen 13 Jahren Blockade wird nicht nun sich verändern durch die Hilfe eines Heeres von Soldaten. Also es wird weder so sein, dass die Judäer sich nun versuchen müssen, mit einer anderen Großmacht, meinetwegen Ägypten oder so, zu verbünden, noch, dass sie die Perser umstimmen und den König eine Gesandtschaft hinschicken und so weiter und verhandeln und den bitten, Soldaten zu schicken zum Schutz und so weiter und so weiter. Nein. Alle vernünftigen Menschen haben das vielleicht damals geglaubt, dass das die einzige Möglichkeit sei. Überleg mal. Du hast alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Es geht nicht weiter. Und du fängst natürlich an, rational zu überlegen, was kann man tun? Das ist doch normal. Und Gott sagt, nein, es wird nicht durch ein Heer geschehen und auch nicht durch Kraft. Und alle Bibelübersetzer sind sich einig, mit dem hebräischen Wort für Kraft ist menschliche Kraft gemeint. Also, Gott sagt ihnen, ihr werdet den Tempelbau vollenden, die Schwierigkeiten werden weichen, so wie ein Berg zur Ebene wird, aber ihr könnt letztlich nicht viel tun, damit es so wird. Es wird eben nicht durch menschliche Möglichkeiten so werden. Also strengt euch gar nicht an und versucht, eure Ideen umzusetzen oder sowas, denn Gott selbst wird es tun, durch seinen Geist. Nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch seinen Geist. Und was hieß das konkret? Das hieß, die sollten einfach weiterbauen. Trotz Verbot von den Persern, trotz der Volksstämme. Ihr werdet sehen, baut weiter. Ich bin mit euch, mein Geist macht das. Das ist das, was die tun müssen. Und ich weiß nicht, was die gedacht haben und ob die Angst gehabt haben. Denn normalerweise würde man doch überlegen, was kann ich denn jetzt noch tun? Ist doch normal. Und wenn wir jetzt im Vertrauen auf Gottes Zusage das einfach machen, wir riskieren doch Kopf und Kragen, dann kommt der persische König mit einem Heer oder was? Ich habe mich gefragt, ob nicht dieser Zerubabel als Leiter, als ein sehr verantwortlicher Mensch, nicht auch sich am Realistischen und Machbaren orientiert hat. So wie das doch normal ist, wenn man solche Verantwortung hat. Man hätte allerdings auch sagen können, und die Leute gab es garantiert auch, wenn Gott uns das nun zu tragen gibt mit dem Tempel, dann müssen wir das so annehmen. Falsch, oder? Leider gibt es auch heute viele Anhänger einer solchen falschen, fatalistischen Theologie. Als wäre jedes Schicksal einfach dazu da, dass man das annehmen soll. Hier stimmt das nicht. Manchmal ist das der Fall, aber hier ist das nicht so. Sie haben glücklicherweise damals das riskiert, was letztlich Gott ihnen gesagt hat. Sie haben auf sein Wort hin 13 Jahre nach Baustopp wieder angefangen zu bauen. Und ich dachte so, was für ein Risiko. Die haben sich auf das Wort verlassen, es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch dadurch, dass ihr euch was Neues ausdenkt, sondern ich werde es tun, es geschieht durch meinen Geist, ich mach's. Natürlich gab es wieder großen Widerstand durch die Einheimischen, es ging nicht alles glatt, es gab wieder eine Beschwerde an den persischen König. Allerdings hatte der inzwischen wieder gewechselt und der neue König Darius ließ den Vorgang gründlich recherchieren und stieß dabei auf den ursprünglichen Erlass des Kyros und erlaubte ausdrücklich den Weiterbau. Und sie haben erlebt, Gott hat das gesegnet und Gott hat das getan, was er verheißen hat. Und es ist nicht dadurch passiert, dass sie sich da noch mehr überlegt haben, was sie denn tun können, sondern sie haben ihm vertraut und es getan im Risiko. Und Gott hat eingegriffen. Und unter Zerubabel wurde dann tatsächlich der Schlussstein des Baus eingefügt. Und unter großen Emotionen und Lob und Dank haben sie dann den Tempel eingeweiht. Gottes Geist hat das bewirkt. Diese Erfahrung von damals wird ja im Neuen Testament quasi generalisiert. So lesen wir zum Beispiel in Johannes 6, Vers 63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch, also die menschliche Kraft, ist mit Fleisch gemeint, ist zu nichts Nütze. Heißt, wer mit eigener menschlicher Kraft versucht, Dinge für Gott zu tun, so wie ich das anfangs sagte, dem wird es nicht gelingen, der hat keine Verheißung. Nur wer im Heiligen Geist handelt, das heißt, durch wen Gott etwas tut, dem wird es gelingen. Da wird was bei rauskommen. Dadurch wird Leben entstehen. Denn dass Menschen heile werden, dass ihre Augen geöffnet werden und sie erkennen, dass es Jesus gibt und dass er sie liebt. Oder dass Menschen in ihrer Seele heile werden, dass Beziehungen heile werden und Versöhnung geschieht. Das kann kein Mensch durch Überzeugungsarbeit letztlich bewirken. Das ist Werk Gottes. Und deswegen ist dieses alte Wort vom Propheten Zacharia nicht nur ein Gotteswort für damals, sondern ein hochaktuelles Wort auch für die Christen heute. Ein Wort, das wirklich zum Pfingstfest passt. Auch wir Christen heute befinden uns, wenn man so will, auf einer ständigen Baustelle, wenn wir denn wach genug sind. Oder ist eure Gemeinde vielleicht ein fertiger Bau und perfekt und so? Unsere ist es leider nicht. Und ich denke, es gehört auch zum Wesen der Kirche überhaupt, dass sie ein Bau Gottes ist, so wird sie genannt im Neuen Testament, aber ein Bau, der in jeder Generation immer wieder erneuert werden muss, wo man ständig am Bauen ist. Gott will, dass alle Menschen ihn finden. Und deshalb ist es ihm wichtig, dass seine Gemeinden blühen. Und dass sie Raum bieten für die Menschen und dass sie die Menschen erreichen und die Menschen ihn finden. Und es ist ihm wichtig, das, was wir gesungen haben, Awakening, ich erinnere nochmal dran, Erweckung, bedeutet letztlich, dass die Gemeinden erweckt werden und davon dann ganz viel ausgeht. Gott möchte das und so sind wir auf einer Baustelle. Aber auf dieser Baustelle gibt es Widerstände. Und die Widerstände sind nicht so direkt wie damals, sondern eher subtil. Also zum Beispiel Uneinigkeit oder Stolz oder einfach Oberflächlichkeit des Glaubens beziehungsweise so eine Schläfrigkeit für das, was Gott eigentlich will und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sowas bei euch nicht, aber bei uns in der Christuskirche gibt es sowas, solche Widerstände. Aber wir werden diesen Bau, genau wie die Leute damals, niemals sozusagen stellvertretend für Gott erbauen können. Aufgrund unserer guten Ideen oder Methoden. Natürlich hatten die Leute damals auch Fachkenntnis beim Mauern. Und sie haben mit Sicherheit nicht gefragt, also Herr, soll ich diesen Stein jetzt links mauern oder rechts mauern oder so, irgend sowas. Ne, das waren Maurer, die konnten das. Und trotzdem hat Gott es letztlich gemacht. Das heißt, Fachkenntnis ist gut, Kompetenz ist gut, natürlich. Den Verstand sollen wir nicht abschalten, denn er ist eine gute Gabe Gottes. Aber letztlich haben die Leute damals sich verlassen, dass Gott es tut, auch in all ihrem Handeln, was sie auch in all ihrer Kompetenz dann gemacht haben. Gott schafft die Möglichkeiten. Gott segnet sie. Der Heilige Geist ist es, der letztlich durch sie wirkt und das alles schenkt, dass das auch gelingt. Also von der Logik her, ich habe es schon gesagt, hätten sie es anders machen müssen. Da war ja diese von der Logik her konnte man ja überhaupt gar nicht damit rechnen, dass alles so kam, wie es dann kam. Und von der Logik her hätten die verhandeln müssen oder sich mit einer anderen Großmacht verbünden oder irgend sowas. Aber sie haben das Reden der Propheten damals als Gottes Reden identifiziert. Und sie haben darauf vertraut. Jetzt kommen wir zu einer vielleicht etwas für manche schwierigen Stelle. Das heißt doch, dass der will, dass Gottes Geist durch ihn wirkt, dass Gott durch ihn wirkt, dass der nicht drumherum kommt, zu versuchen, auf Gott zu hören, so gut er kann, Herr, was willst du denn? Rede zu mir so, dass ich es verstehe. Nun muss ich zugeben, ich bin da drin auch nicht so gut, dass ich immer jetzt genau wüsste, was willst du denn? Aber manchmal, dann merke ich was, dann spüre ich was, dann habe ich den Eindruck, boah, wenn ich jetzt den Weg gehe, da habe ich Frieden, da spüre ich, er ist dabei. Und wenn ich den Weg gehe, habe ich so eine Beklemmung, obwohl der vielleicht jetzt rational der Richtige wäre. Kennt ihr sowas? Sowas Ähnliches? Manchmal redet Gott auch wirklich durch Menschen, indem er ihnen Bilder oder Worte schenkt. Wenn wir wollen, dass der Heilige Geist uns führt, brauchen wir das Reden Gottes, und zwar nicht nur das allgemeine Reden in der Bibel, das ist ja ständig da und was für ein Geschenk, sondern wir brauchen auch das konkrete Reden Gottes in die Situation hinein, immer mal wieder. Ich will mal einfach riskieren, einen praktischen Tipp weiterzugeben. Da bin ich ja mal gespannt, wie ihr darüber denkt. Versucht doch mal in eurem Mitarbeiterteam, wenn ihr in einem seid oder in einem Hauskreis oder mit ein paar Freunden, mit denen ihr vielleicht betet, mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, jeder für sich ganz still zu sein, unter der Frage, Herr, was willst du für uns? Für unser Team, für unseren Hauskreis oder für eine Person aus unserem Hauskreis, der gerade vor einer Lebensentscheidung steht. Herr, was willst du? Seid ganz still, jeder für sich. Jeder kann irgendwo an einen anderen Ort gehen, einfach still sein. Man kann einen Zettel mitnehmen und einfach so fragen, Herr, ich bin da nicht so gut drin, aber ich will, dass du irgendwie redest. Sag was. Zeig mir was. Und dann vertraut drauf, dass das, was euch dann kommt, dass ihr das aufschreibt. Vielleicht könnt ihr das, was ihr sowieso schon immer gedacht habt, erst noch abgeben, sagen, Herr, da will ich will das loslassen, du darfst reden. Und man ist natürlich unsicher. Ich ja auch. Und natürlich mischt sich manchmal der Heilige Geist auch mit seelischem, denn Gott hat sich verbunden mit Fleisch und Blut und den Heiligen Geist pur gibt es so gar nicht, sondern er ist immer verbunden mit unserem Menschsein. Aber probiert es mal. Es kann Wunderbares passieren. Ich habe sehr oft erlebt, dass Teams oder ganze Gemeindeleitungen an so einem Punkt plötzlich eins wurden, weil Gott ihnen alle das Gleiche gesagt hatte. Man kann das nicht machen. Probiert es mal. Ich habe gedacht, ich muss mal irgendeinen praktischen Tipp noch zu der Predigt geben. Und noch was am Schluss. Gott hat hier ja mit dem Heiligen Geist eine Verheißung gegeben. Und diese Menschen haben die Verheißung geglaubt. Wir Christen haben generell die Verheißung des Heiligen Geistes. Wenn du dich denn für Christus geöffnet hast, dann hast du den Heiligen Geist. Und es ist ein Unterschied, wie du lebst und wie du auch in der Gemeinde oder sonst wo mitarbeitest oder mit Freunden redest oder so. Es ist ein Unterschied, ob du das einfach so machst oder ob du dabei das Bewusstsein hast. So in so einem leisen Gebet. Jesus, du bist mit mir. Der Heilige Geist ist da. Ich muss auch mir jetzt keinen Stress machen über die Wirkung. Das musst du machen. Aber ich weiß, mit mir bist du gegenwärtig. Und so ist das. Das ist eine Verheißung. Und die Frage ist, ob wir die glauben. Gehört zu dem Kostbarsten, was es gibt. Der Heilige Geist kommt vom Himmel. Und er ist das Einzige in uns, was vom Himmel kommt. Das andere kommt von der Erde. Aber das Gut, was wir da haben, kommt vom Himmel. Und deswegen achten wir es doch nicht gering. Auch im Alltag, auch wenn wir zur Arbeit gehen oder mit Nachbarn reden, es hilft so ein bisschen, so ein kleines Stoßgebet zwischendrin. Herr, ja, du bist mit mir, dein Geist ist da, alles gut. Okay, lasst uns unsere Kirchen nicht mit unseren Ideen, mit Heer oder Kraft bauen. Lasst uns unsere Gruppen in unseren Gemeinden nicht mit Heer oder Kraft bauen. Lasst uns unseren Dienst für Jesus, wo immer ihn wir machen, auch im Alltag, in Gesprächen, nicht mit Heer oder Kraft machen, sondern in dem Bewusstsein, in sterblichen und begrenzten und fehlerhaften Menschen hat er vom Himmel her seinen Heiligen Geist eingegossen und will durch uns alle wirken. Und deswegen kann Jesus auch sagen, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid es, weil ihr habt bekommen. Ihr müsst nur darauf vertrauen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr Zebaoth. Amen.
Ich fühle mich so richtig abgefüllt mit Heiligen Geist, vielleicht geht es auch anderen so. Und mir ist gerade die spontane Idee gekommen, wir machen das mal, einfach mal, jetzt nicht gerade eine Dreiviertelstunde, keine Bange, vielleicht eine Minute oder zwei. Und dann würde ich mich freuen, wenn einfach zwei oder drei uns Gebetsgemeinschaft leiten. Ich werde das abschließen. Jesus, auch wir haben Baustellen hier im Haus, an jeder in seinem Leben. Und einmal erleben wir auch Baustopp, wenn es nicht weitergeht. Vielleicht beruflich nicht, in der Familie nicht, in der Ehe nicht. Wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich den Parkplatz da draußen. Das war nicht unsere Baustelle, aber wird uns zugerechnet. Auch da bitte ich, dass du es, dass ein Weiterkommen schenkst. Und auch unsere Gemeinde als dein Leib, der Bau, ist eine Baustelle. Und du willst, dass es hier weitergeht, dass wir kreativ werden, dass wir uns von dir leiten lassen, was du in unserer Gemeinde vorhast, welche Veränderungen anstehen. Schenk uns Weisheit und Einigkeit darin, immer eine neue Kraft und neuen Mut, neue Zuversicht, dass wir mit Freude ans Werk gehen und uns von dir geleitet wissen. Amen. Bevor uns gleich Gunter Stein den Segen zuspricht, möchte ich nochmal einladen zum Mittagessen. Vielleicht haben sich erst die Kurzentschlossenen entschlossen, hier mit uns zu verweilen. Auch wenn vielleicht jemand nichts mitgebracht hat, es reicht für alle. Also bleibt bitte im Haus, wer mag, und lasst uns die Zeit zusammen verbringen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wer vielleicht durch die Predigt, durch andere Elemente hier sich angesprochen fühlt und so angepiekst ist und das gerne jetzt noch weiterführen möchte, der kann sich hier gerne einfinden. Auf den Bänken vielleicht werden Mitarbeiter Platz nehmen, die für Gespräch, für Gebet Zeit haben, zur Verfügung stehen, und kann nur einladen, das anzunehmen. Und damit die sich in Ruhe unterhalten können, würde ich bitten, dass hier der Saal sich auch dann schnell leert, dass die hier Ruhe zum Gespräch haben. Nach dem Segen wollen wir noch ein Segenslied zusammen singen. Und da wünsche ich mir, dass wir einfach so aus Ausdruck der Verbundenheit uns alle bei den Händen nehmen und den Segen hören und dann das Lied zusammen singen. Wir stehen dazu auf.
Und so vergiss es nicht, du geliebtes Kind Gottes, wenn du dich denn für Christus geöffnet hast, in dir ist jetzt schon ein Stück vom Himmel, in dir ist jetzt schon der lebendige Gott durch seinen Geist. Vergiss es nicht, acht es wert, denn du bist wer, Licht bist du, Salz bist du. Er ist in dir. Sei gesegnet und gesendet. Denn er, der Herr, ist mit dir. Und Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr selbst wende sein leuchtendes Angesicht dir liebevoll zu und schenkt dir Frieden. Amen.